Ich wollte euch heute in diesem Gottesdienst eigentlich eine Veranschaulichung für die Predigt mitbringen. Und dann habe ich so drüber nachgedacht, musste an das Bauteam denken, das mit so viel Arbeit diese Bühne errichtet hat, musste an das Putzteam denken, die das ganze Chaos hinterher nie wieder in Ordnung gebracht hätten. Und auch euch Musiker wollte ich nicht in Gefahr bringen. Darum habe ich es unterlassen und habe euch heute mal kein großes Lagerfeuer hier auf der Bühne mitgebracht. Ein Lagerfeuer, ihr könnt euch das ja einfach hier so vorstellen. Ein Lagerfeuer wirkt auf die meisten Menschen ungeheuer faszinierend. Ich erinnere mich noch gut daran, wie wir draußen in der Natur saßen und es so langsam stockdunkel geworden ist. Umso länger der Abend ging, umso stiller wurde es. Die Gespräche verstummten, du hörtest das Zirpen der Grillen und immer mehr schaust du faszinierend in die Flammen. Kennst du diese ungeheure Faszination, die Feuer auswirken kann? Die faszinierende Schönheit des Feuers, das helle Lodern der Flammen, diese pulsierende Glut, der Flug der Funken, das Knacken des Feuers. Es ist eine Mischung aus einer Faszination, die wir erleben können, und Gefahr. Du weißt genau, wenn du da jetzt reinfällst und nicht aufpasst, dann wirst du dir richtig schlimm wehtun. Du wirst dich verbrennen und großen Schaden davontragen. Feuer hat die Eigenschaft, dass es gefährlich ist, aber gleichzeitig faszinierend. Und wenn ich in die Bibel schaue, dann finden wir in einem Brief an die Hebräer, in den Hebräerbrief, im 12. Kapitel, Vers 29, folgende Aussage über Gott. Denn unser Gott ist ein verzehrendes Feuer. Faszinierend in seiner Schönheit, gefährlich in seiner Heiligkeit. Mose, der große Prophet, der Führer Israels, auf den diese Aussage zurückgeht, hat das erlebt. Er hat beschrieben, wie er Gott als ein verzehrendes Feuer erlebt hat. Er sehnte sich danach, Gott von Angesicht zu begegnen, aber er wusste, dass er dann sterben muss, weil es nicht erträgt, die Heiligkeit Gottes zu ertragen. Gott ist unendlich heilig wie ein verzehrendes Feuer. Er ist ein heiliger Gott, ein Gott, der alles Böse verzehrt, an dem nichts Schlechtes ist und nichts Falsches in seine Gegenwart kommen kann. Gott ist heilig. Aber was bedeutet heilig eigentlich? Und ich finde, die beste Formulierung oder die Erklärung, die ich bisher gelesen habe, hat der Schweizer Theologe Karl Bartmer formuliert. Der heilige Gott ist der ganz andere. Gott ist der ganz andere. Und ich finde, es ist eine sehr treffende Beschreibung, was heilig bedeutet. Viele Eigenschaften Gottes kennen wir auch aus dieser Welt. Wir kennen Liebe, Barmherzigkeit, Gnade. Aber Heiligkeit? Heilig bedeutet so viel wie abgesondert sein. Der heilige Gott ist abgesondert von dieser Welt, von der Schöpfung. Er existiert nicht in Raum und Zeit, sondern steht darüber. Er ist absolut rein, ohne Falsch und Böses. Er ist der Heilige, er ist der ganz andere. Und wir tun gut daran, ihn nicht menschlich zu machen, sondern zu verstehen, dass er anders ist, dass er nicht Mensch ist, sondern Gott. Menschen, Orte, Gegenstände werden dann heilig, wenn sie abgesondert werden für Gott. Und ich bin davon überzeugt, dass Heiligkeit Gottes eine entscheidende Eigenschaft ist, wenn wir über Gebet nachdenken. Wenn wir anfangen, über Gebet nachzudenken, dann fangen wir nicht an bei Gebetsanliegen. Dann fangen wir nicht da an, irgendwelche Gebetsgewohnheiten herauszubilden. Dann fangen wir nicht an, wie viel man beten soll, was denn der richtige Maßstab ist. Dann fangen wir bei Gott an. Bei dem heiligen Gott, bei dem ganz anderen. Und je nachdem, wie deine Vorstellung von Gott ist, wird sich das auf dein Gebetsleben auswirken. Entweder du wirst mit Freude beten oder mit Langeweile. Du wirst voller Vertrauen zu Gott beten oder mit Misstrauen. Deine Vorstellung, dein Verständnis von Gott definiert, wie dein Gebetsleben später aussieht. Und bevor wir jetzt gleich näher in die Bibel schauen, möchte ich dir ganz persönlich eine Frage stellen. Möchtest du glücklich sein? Möchtest du glücklich sein? Also nicht glücklich so ein bisschen irgendwie, so ein bisschen aufgesetzt, sondern eine tiefe, tiefe Freude, ein tiefes Empfinden von Glück. Denk einmal über diese Frage nach. Und ich glaube, wir Menschen geben uns viel zu oft mit viel zu wenig zufrieden. Und die Marketing-Experten unserer Zeit, die nutzen das gnadenlos aus. Das machen sie richtig gut. Die neuesten Handys werden ja gar nicht mehr mit Leistungsdaten verkauft, sondern mit dem Gefühl, das du hast, wenn du dieses Handy hast. Wenn du erstmal einen Partner hast, dann bist du glücklich. Wenn du erstmal deinen Traumkörper hast, dann bist du glücklich. Wenn du erst einmal die neueste Serie bei Netflix oder den besten Influencern folgst, dann oder auch nicht. Aber wirkliches Glück, echte, langanhaltende Freude, wo finden wir das? Und mir ist es ganz wichtig, jetzt zu betonen, dass wenn wir von Freude an Gott sprechen, dann spreche ich nicht von einer aufgesetzten Freude, auf einer Freude, die irgendwie mit Glückshormonen gedopt ist, sondern einer tiefen Freude an Gott, an dem Schöpfer von Himmel und Erde. Einer Freude, die nicht abhängig davon ist, wie viel Geld wir auf dem Konto haben. Eine Freude, die nicht davon abhängig ist, wie es mir gerade geht, ob ich Schmerzen habe oder schmerzfrei bin. Eine Freude an Gott. Eine Freude an der Person Gottes. Weißt du, wenn Gott wirklich der ist, wie er uns in der Bibel berichtet wird, in Gottes Wort, dann ist Gott der liebenswürdigste, schönste, mächtigste, weiseste, wertvollste Gegenüber, den du dir nur vorstellen kannst. Es gibt nichts Schöneres als Gott und nichts, das eine größere Faszination hervorrufen kann, als Gott selbst. Als der Gott, der in Jesus Christus auf diese Erde gekommen ist. Aber was haben Gott und Freude und das Ganze mit Gebet miteinander zu tun? Ich möchte euch mit in 3 Kapitel aus der Bibel nehmen, um diesem Geheimnis auf die Spur zu kommen. Das erste ist, als Mensch ins Verderben. Unsere erste Geschichte handelt von einem Propheten, einem Prediger Gottes mit Namen Jesaja. Er lebte vor ungefähr 2700 Jahren im antiken Israel. Eines Tages sieht er in einer göttlichen Vision, wie er im Thronsaal Gottes vor Gott steht. Ich lese euch mal vor, was Jesaja selbst über diese Begebenheit berichtet hat. Sie steht im Buch des Propheten Jesaja in Kapitel 6. Jesaja schreibt: In dem Jahr, als der König Usia starb, sah ich den Herrn sitzen auf einem hohen und erhabenen Thron und sein Saum füllte den Tempel. Seraphim standen über ihm. Ein jeder hatte 6 Flügel. Mit 2 deckten sie ihr Antlitz, mit 2 deckten sie ihre Füße und mit 2 flogen sie. Und einer rief zum anderen und sprach: Heilig, heilig, heilig ist der Herr der Herrscharen. Alle Landen sind seiner Ehre voll. Und die Schwelle bebte vor der Stimme ihres Rufens, das Haus ward voll Rauch. Da sprach ich: Wehe mir, ich vergehe, denn ich bin unreiner Lippen und wohne unter einem Volk von unreinen Lippen, denn ich habe den König, den Herrn der Herrscher, gesehen mit meinen Augen. Jesaja ist gar nicht selbst in der Gegenwart Gottes, aber er hat eine Vision, wo er in den Tempel Gottes kommt. Er wird wie aus dem Nichts, aus seiner sichtbaren Realität herausgerissen und kommt in die Realität Gottes, in die Gegenwart des heiligen Gottes. Und die Reaktion von Jesaja ist nicht Freude, sondern: Wehe mir, ich vergehe. Ich bin verloren. Jesaja begegnet der majestätischen Heiligkeit Gottes. Stell dir diese Szene einmal vor: Der heilige Gott sitzt auf dem hohen und erhabenen Thron, dem Herrschaftsbereich überhaupt, der höchsten Macht im Universum, dem Inbegriff der absoluten Macht und Herrlichkeit. Es gibt keinen größeren Herrscher. Er ist der ultimative König im ganzen Universum. Dieser heilige Gott ist so gewaltig, dass allein der Saum seines Gewandes den ganzen Tempel ausfüllt. Nur der Saum. Als Thronwachen stehen die mächtigsten himmlischen Wesen, sie heißen Seraphime. Und Seraphim kommt aus dem Hebräischen und bedeutet so viel wie brennen. Es scheinen feurige, mächtige himmlische Wesen zu sein, die vor dem Thron Gottes stehen und ihn anbeten. Diese himmlischen Wesen bedecken sich oder müssen sich mit ihren Flügeln vor der strahlenden Schönheit Gottes bedecken, weil Gott so heilig ist. Selbst oder je für einen Sünder ist es zu viel, dass er den Anblick Gottes ertragen könnte. Und diese Seraphim stehen oder schweben vor Gott und beten ununterbrochen: Heilig, heilig, heilig ist der Herr. Dieser dreimalige Ruf, heilig, ist die höchste Verehrung Gottes. Und wenn diese mächtigen, feurigen Seraphim Gott anbeten, bebt der ganze Tempel wie in einem Erdbeben. Eins wird in dieser Situation deutlich: Gott ist der ganz andere, der Heilige. Wir vergleichen Gott oft mit menschlichen Eigenschaften, die wir kennen, und merken, dass vielleicht, dass wir unsere Erfahrung, wie wir mit Liebe haben zum Beispiel, mit Barmherzigkeit, oft darauf projizieren, wie Gott ist. Aber macht euch das bewusst: Gott ist der ganz andere. Als Menschen ertragen wir die direkte Nähe Gottes nicht. Gott ist zu heilig, zu rein, denn unser Gott ist ein verzehrendes Feuer. Das ist übrigens auch der Grund, warum es die Hölle gibt. Am Ende gibt es nur entweder ich bin in Gottes Nähe oder ich bin nicht in Gottes Nähe. Diesen Zwischenzustand, in dem wir jetzt leben, wird es mit unserem Tod nicht mehr geben. Entweder sind wir bei dem heiligen und lebendigen Gott oder wir sind es nicht. An einem Ort, an dem es keine Liebe, kein Erbarmen und keine Freude mehr gibt. Die Hölle ist ein Ort, wo all das fehlt, was Gott ausmacht. Die Begegnung mit dem heiligen Gott lässt Jesaja erschauern. Wehe mir, ich vergehe, ich bin verloren. Er weiß, dass wir Menschen aus eigener Antrieb gar nicht in die Nähe Gottes kommen können. Nicht durch Rituale, nicht durch Gottesdienstbesuche, nicht durch ein frommes Leben. Wir haben nicht die Möglichkeit, diese Kluft zu überwinden, die Jesaja uns hier aufzeigt, vor einem heiligen Gott. Und wenn wir über Gebet nachdenken, dann hat es etwas damit zu tun. Und vielleicht habt ihr unseren Vers von unserem Kleingruppenflyer noch im Kopf. Da heißt es: Ein Tag in der Wohnung Gottes ist besser als 1000 andere sonst. Als Menschen ist uns dieser Weg versperrt, weil Gott heilig ist. Ein zweiter Punkt: Als Menschen ins Verderben, aber mit Jesus zum Gnadenthron. Ungefähr 800 Jahre nach Jesaja schreibt jemand einen Brief, den wir den Hebräerbrief nennen. In Kapitel 4 schreibt er ab Vers 14: Weil wir nun aber einen großen hohen Priester haben, und ich will euch das ganz kurz erklären. Der hohe Priester war der oberste Priester im antiken jüdischen Tempel. Und in diesem Tempel gab es einen abgesperrten Bereich, der Allerheiligstes genannt wurde. Das war der Ort, wo Gott wohnte, sinnbildlich wohnte. Und es war beim Tode verboten, diesen Ort zu betreten, die Gegenwart Gottes. Der hohe Priester durfte ein einziges Mal im Jahr zu einem besonderen Feiertag in dieses Allerheiligste gehen, um sein Volk zu entsündigen. Aber jetzt wird nicht von einem hohen Priester gesprochen, sondern von dem hohen, hohen Priester, von dem großen hohen Priester. Und ich lese weiter: Der den ganzen Himmel bis hin zum Thron Gottes durchschritten hat, Jesus, den Sohn Gottes, wollen wir entschlossen an unserem Bekenntnis zu ihm festhalten. Jesus ist ja nicht ein hoher Priester, der uns in unserer Schwachheit nicht verstehen könnte. Vielmehr war er, genau wie wir, Versuchungen aller Art ausgesetzt, allerdings mit dem entscheidenden Unterschied, dass er ohne Sünde blieb. Jesus kennt deine Situation, kennt, worunter du leidest. Er hat so vieles selbst erlebt. Er weiß genau, wie du dich fühlst. Er kennt deine Enttäuschung im Leben, deine Enttäuschung mit Menschen, vielleicht sogar mit Christen. Er hat unglaubliches Leiden durchgemacht auf dieser Welt. Er wurde massiv von seinen Feinden angegriffen, von seiner Familie unter Druck gesetzt. Und am Ende wurde er durch falsche Anschuldigungen zum Tode verurteilt. Und jetzt kommt der Knaller. Passt auf, wir wollen also voll Zuversicht vor den Thron unseres gnädigen Gottes treten, damit er uns sein Erbarmen schenkt und seine Gnade erfahren lässt und wir zur rechten Zeit die Hilfe bekommen, die wir brauchen. Hier wird das größte Wunder der Bibel beschrieben, das Wunder Gottes. Und du hast bestimmt noch im Kopf, wie Jesaja reagiert hat, als er Gott begegnet ist. Dass er es nicht ertragen hat in der Nähe Gottes. Und jetzt schreibt dieser Schreiber des Hebräerbriefs, wir wollen voll Zuversicht vor den Thron unseres gnädigen Gottes treten. Andere übersetzen, dass wir vor den Gnadenthron Gottes kommen. Leute, das ist doch der Hammer. Merkt ihr diesen Wandel, der da passiert ist? Dieses großartige Geschenk Gottes und was das für gewaltige Auswirkungen auf unser Leben hat und auch auf unser Gebetsleben. Jederzeit können wir vor Gott kommen. Lass dir das einmal auf der Zunge zergehen. Der König der Könige, der Schöpfer von Himmel und Erde, der lebendige Gott, sagt, du darfst zu mir kommen. Jederzeit. Wie ist diese gewaltige Wandlung von Jesaja bis zum Hebräerbrief geschehen? Nun, wenn wir ein paar Kapitel weiterlesen, in Kapitel 10 des Hebräerbriefes, lese ich ab Vers 19. Wir haben jetzt also, liebe Geschwister, einen freien und ungehinderten Zugang zu Gottes Heiligtum. Jesus hat ihn uns durch sein Blut eröffnet. Durch den Vorhang hindurch, das heißt konkret, durch das Opfer seines Leibes, hat er einen Weg gebahnt, den bis dahin noch keiner gegangen ist. Ein Weg, der zum Leben führt. Wir haben einen freien und ungehinderten Zugang zu Gott, zu seinem Thron durch Jesus Christus. Lass uns hier einen Moment innehalten. Ist dir die Sprengkraft bewusst, die hier berichtet wird? Was das für Auswirkungen hat? Durch Jesus haben wir einen Zugang zu Gott, vor seinen Gnadenthron, vor den gnädigen und barmherzigen Gott. Deine Sünde vor Gott, deine Fehler gegenüber anderen Menschen, deine fehlende Liebe zu Gott, deine Wut, deine Begierden, deine falschen Gedanken und so vieles mehr, was uns ewig auf Gott trennt. Und jetzt, vielleicht mag das alles altmodisch klingen oder überholt, aber Gottes Lösung für dieses Problem, dass wir nicht zu Gott kommen können, so wie Jesaja das erkannt hat, ist der Tod. Sünde gegen Gott, man kann auch sagen Rebellion gegen Gott, führt zum Tod. Und jetzt kam einer, Jesus Christus, kam auf diese Erde, um diesen ganzen Schuldenberg deines Lebens wegzunehmen. Alles wegzunehmen, dich frei zu machen, dass du vor Gott kommen kannst. Jesus, der Sohn Gottes, kam auf diese Welt und lebte ein heiliges Leben. Ein Leben abgesondert von dem, was diese Welt an Begehrenswerten hat. Und lebte ein Leben, das wir haben müssten, aber nicht leben können. Und starb am Kreuz als Verbrecher. Und jedem, der an diesen Jesus glaubt, der ihm vertraut, sein altes Denken aufgibt und sich auf Jesus Christus ausrichtet, dem trägt Jesus die ganze Schuld ans Kreuz und stirbt stellvertretend. Jesus lädt dich ein, zu ihm zu kommen. Wenn du Christ bist, wenn du davon überzeugt bist, dass Jesus Christus der Sohn Gottes ist, dann steht dir jederzeit der Weg in die Gegenwart Gottes, in die Nähe Gottes frei. Wenn du nicht sagen kannst, ich gehöre zu Jesus, dann steht auch dir dieser Weg frei, vor Gott zu kommen. Akzeptiere, dass du wie Jesaja keine Chance hast, vor Gott zu kommen. Und komm zu Gott, der dir alle deine Sünden vergibt. Alles, was in deinem Leben nicht richtig lief, und dann verschreib dich mit Haut und Haaren Jesus Christus und du hast einen freien und ungehinderten Zugang zu dem heiligen Gott, dem ganz anderen, dem Schöpfer von Himmel und Erde, der sich himmlischer Vater nennt, der sich Vater nennt und wir als seine Kinder vor ihn kommen können. Und dann dürfen wir voller Zuversicht und Freude ihm begegnen. Anders geht's nicht. Was ist jetzt aber Gebet? Gebet ist mehr als ein Reden zu einem unsichtbaren Gott, dem wir unsere Bitten oder unseren Dank irgendwie geben. Entweder laut aussprechen oder in Gedanken zu ihm kommen. Gebet ist mehr, als dass wir unsere Bedürfnisse auf einem speziellen Kommunikationskanal irgendwie zu Gott ausrichten. Gebet ist mehr, als in Not irgendwelche Stoßgebete zum Himmel zu schicken. Es ist nicht das, was Gebet im Kern ausmacht. Wenn wir als gläubige Christen wirklich einen freien und ungehinderten Zugang zu Gott haben, dann ist Gebet in erster Linie Begegnung. Begegnung mit Gott. Eine Begegnung mit dem lebendigen Gott, einem liebenden himmlischen Vater und dem allmächtigen Schöpfer von Himmel und Erde. Aber wie sieht das in der Realität oft aus? Vielleicht empfindest du Gebet als etwas Mühsames. Dein Terminkalender ist voll und bietet eigentlich gar keinen Platz mehr für Zeiten der Begegnung mit Gott. Gerade wenn du beispielsweise Kleinkinder hast, und ich weiß, wovon ich spreche, die einfach irgendwie jede freie Minute beanspruchen wollen, und wenn sie dann endlich im Bett sind, möchtest du dich am liebsten erschöpft daneben legen. Vielleicht hast du auch eine Liste von Menschen, für die man als guter Christ beten müsste, und es ist halt eine Liste, für die man als guter Christ eigentlich beten sollte. Vielleicht empfindest du die nächste Ankündigung für ein Gebetstreffen in der Gemeinde schon so unattraktiv, dass du gar nicht darüber nachdenkst, ob du hingehen könntest. Und wenn du mal intensiv im Glauben für etwas gebetet hast, dann wurde dein Gebet nicht erhört. Du warst enttäuscht und irgendwie kamst du vielleicht zu dem Punkt, Gebet gehört halt als Christen dazu, aber irgendwie mehr auch nicht. Wenn diese oder so ähnliche Gedanken und Gefühle dir schon mal gekommen sind, dann lass dir gesagt sein, du bist nicht alleine. Ich kenne all diese Gefühle aus meinem eigenen Leben nur sehr gut. Es sind Gefühle, die da sind. Aber ich will dich ermutigen, all diese Erfahrungen einmal beiseite zu schieben. Und will dich einladen, ganz neu nochmal über Gebet nachzudenken. Wir haben 7 Wochen Zeit, wo wir uns intensiv mit Gebet beschäftigen wollen. Und das ganze restliche Jahr. Schieb schlechte Erfahrungen einmal beiseite und lass dich neu auf Gebet ein, auf die Begegnung mit Gott. Darum will ich dich einladen, dich mit uns auf diese Reise zu begeben, den Schatz des Gebetes, den Schatz der Freude an Gott ganz neu zu entdecken und zu heben. Was macht Freude an Gott eigentlich aus? Einer der schönsten Verse zur Freude an Gott steht in einem Buch in der Bibel, wo es um Wiederherstellung geht, um einen Neuanfang geht. Stellt euch vor, das Land Israel ist am Boden zerstört. Sie wurden durch ein fremdes Volk brutal ins Exil gerissen. Die Wirtschaft ist am Boden. Das Glück hat Israel verlassen. Aber dann darf Israel durch Gottes Gnade wieder einen kleinen Hoffnungsschimmer haben. Der Tempel wird neu gebaut, die Stadtmauer repariert und dann bekennt ein Mann mit Namen Nehemia im gleichnamigen Buch in Kapitel 8, Vers 10: Und seid nicht bekümmert, denn die Freude am Herrn ist eure Stärke. Die Freude am Herrn ist eure Stärke. Nicht die Freude an eurer starken Leistung, die ihr da gerade gebracht habt, eine Mauer aufgebaut. Nicht die Freude am Wohlstand oder an den Hobbys, ja nicht einmal an den Wohltaten, die Gott seinem Volk getan hat, sondern die Freude an Gott selbst, an dem heiligen Gott, an dem lebendigen Gott, dem herrlichen Gott. Wenn du also so richtig stark sein willst, dann gehst du nicht in das Fitnessstudio, dann freu dich an Gott. Denn die Freude am Herrn ist eure Stärke. Wenn wir mit euch weiter in die Bibel schauen, und dann kommen wir einige Seiten oder ein bisschen später zum Buch der Psalmen. 150 Lieder, Gebete, die die ganze Bandbreite menschlicher Emotionen widerspiegeln. Von tief empfundenem Schmerz bis zu unbändiger Freude ist alles dabei. Alle Facetten des menschlichen Lebens. Und auch wenn die Dichter und Komponisten der Der Psalm von unsäglichem Leid schreiben, so durchzieht die Freude das ganze Buch. In hoffnungsvoller Sehnsucht, Rettung aus großer Not, tief empfundener Dankbarkeit und einer großen, unbändigen Freude an ihrem Gott. Ich will euch von einem König berichten. Wir lesen oder hören vielleicht in den Nachrichten mal was von Königen, aber hier ist ein König, der vor ungefähr 3000 Jahren lebte. Ein König, König David. Und er dichtet in Psalm 16, Vers 11, ich sage zum Herrn, du bist mein Herr. Nur bei dir finde ich mein ganzes Glück. Du zeigst mir den Weg zum Leben. Dort, wo du bist, gibt es Freude in Fülle. Ungetrübtes Glück hält deine Hand für mich bereit. Jetzt kann man ja sagen, klar, vor 3000 Jahren gab es ja viele Dinge noch nicht, die uns heute glücklich machen. Internet, Handy, mit Freunden abhängen, eine Liebesbeziehung, Familie, Kinder, Eigenheim, Auto, was auch immer. Dinge, die uns heute vielleicht glücklich machen. Aber sind das Dinge, die uns wirklich langanhaltend glücklich machen? Eine Verletzung, ein Unfall und es ist vorbei mit der Schmerzfreiheit. Wie oft fällt das Internet aus und das Handy auf den Boden und ist kaputt? Wie oft gibt es Streit mit den Liebsten? Mit den Menschen, die wir eigentlich lieben, wir merken, die Beziehung ist auf einmal doch belastet. David, König David, spricht von einem Glück, das selbst durch äußere Umstände nicht getrübt wird, weil Gott sich niemals ändert. In Psalm 27, Vers 4 schreibt der gleiche König David weiter, eines habe ich vom Herrn erbeten, das ist mein tiefster Wunsch, alle Tage meines Lebens im Haus des Herrn zu wohnen, um die Freundlichkeit des Herrn zu sehen und über ihn nachzudenken, dort in seinem Heiligtum. Und für einen König gibt es ja sicherlich vieles, was er sich wünschen kann und was er sich vielleicht auch leisten kann. Aber sein tiefster Wunsch ist die Nähe Gottes, über ihn nachzudenken. Das ist sein tiefstes Glück, seine größte Freude. Dann gibt es einen Liederschreiber mit Namen Asaf. Er schaut sich die Welt an, merkt, wie ungerecht diese Welt ist und er verzweifelt daran. Wenn ihr den Psalm 73 mal lest, dann spürt ihr diese Verzweiflung, die er hat. Aber irgendwann steht er im Tempel Gottes und dann geht ihm ein Licht auf. Und er schreibt als Fazit am Ende, Psalm 73, mir aber, und ich füge hinzu, trotz leidvoller Erfahrung, ist Gottes Nähe beglückend. Ich setze mein Vertrauen auf Gott, den Herrn, um alle deine Werke zu verkünden. Wir verlassen das Buch der Psalmen und blättern viele, viele Seiten in der Bibel weiter. Und vor kurzem haben wir noch Weihnachten gefeiert. Und vielleicht erinnert ihr euch noch an die Geschichte. Das ist eine der berühmten Geschichten der Weihnachtsgeschichte. Jesus, der Retter, wird in einem kleinen Stall in Bethlehem geboren. Und auf einer großen Weide stehen die Hirten. Es ist dunkle Nacht und auf einmal ist ein Chor von Engeln da. Sie loben Gott und dann lesen wir, was die Engel sagen. Ihr braucht euch nicht zu fürchten. Ich bringe euch gute Nachricht, über die im ganzen Volk große Freude herrschen wird. Heute ist euch in der Stadt Davids ein Retter geboren worden. Es ist der Messias, der Herr. Und dann lobt ein gewaltiger Engelschor Gott, Ehre und Herrlichkeit Gott in der Höhe und Frieden auf der Erde für die Menschen, auf denen sein Wohlgefallen ruht. Alles Volk wird sich mit einer großen Freude freuen, wenn sie sehen, was für ein wunderbarer, herrlicher, liebevoller, gnädiger Gott und König Jesus Christus ist. Hier wird Jesus Christus schon angekündigt und es wird von einer großen Freude berichtet. Ein letztes, wenn wir noch weiter in der Bibel blättern, dann schreibt einer der Schüler Jesu mit Namen Petrus in seinem Brief an Christen des ersten Jahrhunderts folgendes. Bisher habt ihr Jesus nicht mit eigenen Augen gesehen und trotzdem liebt ihr ihn. Ihr vertraut ihm, auch wenn ihr ihn vorläufig noch nicht sehen könnt. Daher erfüllt euch schon jetzt eine überwältigende, jubelnde Freude, eine Freude, die die künftige Herrlichkeit widerspiegelt. Denn ihr wisst, dass ihr das Ziel eures Glaubens erreichen werdet, eure endgültige Rettung. Und das ist die Erfahrung ja von auch uns als Christen. Ich vermute, keiner von uns hat Jesus mit seinen Augen gesehen. Ob jemand vielleicht mit seinen Ohren gehört hat, weiß ich nicht, aber es ist sehr, sehr selten. Aber trotzdem, auch wenn wir Jesus nicht mit unseren Sinnen wahrnehmen, wir lieben ihn, wir vertrauen ihm. Wir vertrauen Jesus. Wir lieben ihn, weil er alles für uns getan hat. Und weißt du was? Das Wichtigste, was Jesus getan hat, ist, den Weg zu Gott frei zu machen, in die Gegenwart Gottes. Dass der Weg zu Gott, zu seinem Gnadenthron frei ist. Und weißt du, was noch besser ist? Eines Tages, wenn wir vor Gott stehen, vor dem heiligen Gott, und dürfen seine Gegenwart genießen. Er ist der schönste Gott, der herrlichste, der prachtvollste, der majestätischste, der liebevollste, der gnädigste Gott. Wir dürfen eines Tages in seiner Gegenwart stehen und uns für immer an ihm zu erfreuen. Dann, wenn wir ganz am Ziel unseres Lebens angekommen sind, in Gottes Nähe, in seinem Thronfall, und ich bin fest davon überzeugt, dass wir da unser größtes Glück finden, unsere tiefste Freude, echten und wahren Frieden, den gibt es nur in der Gegenwart Gottes. Diese Tatsache ist der Grund, warum Petrus von einer überwältigenden, jubelnden Freude spricht. Einer Freude, die wir jetzt schon erleben dürfen, im Ausblick auf das, was einmal sein wird, wenn wir in der Gegenwart Gottes stehen. Er hat den Augenblick der Freude im Kopf, wo er Gott sieht und die Nähe Gottes genießt. Wenn wir dieses Jahr Freude an Gott und diese Zeit, diese 7 Wochen jetzt gemeinsam machen, dann soll es darum gehen, um die Freude an Gott, die Begegnung mit diesem Gott. Und ich bin davon überzeugt, dass diese Freude, die wir beispielsweise aus dem Psalm eben gehört haben, eine Freude ist, die wir heute noch erleben dürfen, weil Gott der gleiche ist, jetzt und in Ewigkeit. Ich möchte am Ende dieser Predigt noch mit uns beten. Großer Gott, du bist der heilige Gott, du bist der ganz andere. Viel mächtiger, als ich mir vorstellen kann. Viel liebevoller, als ich begreifen kann. Viel wunderbarer, als ich sehen kann. Aber ich bitte dich, dass du dich uns als Gemeinde, als Menschen, die vor dir stehen jetzt, offenbarst. Dass du uns zeigst, wer du bist. Dass wir in diesen 7 Wochen und diesem ganzen Jahr dir begegnen. So will ich für dich hier im Raum oder zu Hause an den Fernsehern beten, dass du erleben darfst, was für ein unglaublich guter Gott unser Gott ist und das Gebet etwas ist, wo wir dem heiligen Gott begegnen, voller Zuversicht, voller Vertrauen, im Wissen, dass du erhörst, dass du Gebete hörst, dass du liebst, dass du gnädig bist. Danke, dass du Gott bist und ich will dich loben und preisen für alles, was du bist. Und dir danken, dass du uns begegnen willst, dass du dich in Jesus Christus auf den Weg in diese Welt gemacht hast, um uns den Weg zu dir, zum Vater, frei zu machen. Dir sei Lob und Ehre. Amen. Amen.